Liebe Geschwister von der B+, von der EMK, liebe Gemeinde, also nicht nur ihr da, sondern auch hier innen im Saal, ganz herzlich willkommen hier in der Waldeck-Kapelle. Schön, dass wir hier sein dürfen, ist doch ein Vorrecht. Ich lese den Predigttext oder einen erweiterten Predigttext. Es geht nämlich dann um das zweite Gleichnis. Ich lese das Gleichnis in Matthäus 13, 44 und dann noch 45 und 46. Wenn jemand eine Bibel da hat, kann er nachlesen. Ich habe eine kommunikative Übersetzung genommen. Also, man kennt einfach den Ausdruck das Reich Gottes. Und die kommunikative Übersetzung sagt, die neue Wirklichkeit, in der Gott alles bestimmen kann. Also der Satz steht für Reich Gottes. Einfach, dass man weiss, es geht um das gleiche Gleichnis, das ihr schon mal gehört habt. Es tönt noch ein bisschen anders. Die neue Wirklichkeit, in der Gott alles bestimmen kann, ist wie ein Schatz, der auf einem Feld begraben lag. Eines Tages fand ihn jemand und versteckte ihn dann sorgfältig. Voller Freude lief er los und verkaufte sein gesamtes Hab und Gut und erwarb damit das Feldstück. Also jetzt könnte ich so als Anmerkung sagen, das ist also jemand, der aufs Reich Gottes zufällig gestoßen ist und gemerkt hat, das muss er haben. Das ist so wertvoll. Und jetzt kommt das Gleichnis, wo ich dann probiere, kurz auszulegen. Noch ein Beispiel gebe ich euch, sagt Jesus. Die neue Wirklichkeit Gottes ist wie ein reisender Händler, der überall schöne Perlen suchte. Eines Tages fand er eine Perle, deren Wert alle anderen übertraf. Sofort ging er weg und verkaufte alles, was er besaß, und kaufte dann diese eine Perle. Also können wir sagen, da hat jemand intensiv gesucht. Ich habe heute eine spezielle Predigt, weil sie unterbrochen wird durch ein Hörspiel, wo sage und schreibe 12, 13 Minuten geht. Und das Hörspiel heißt Das unglaubliche Geschäft des Herrn Bendix. Aber ich möchte zu dem etwas sagen, sonst kommt das für die einen zack. Und also wir werden jetzt zusammen das Hörspiel vom ERF anhören. Und weil es eben das Gleichnis von der kostbaren Perle in Matthäus 13 auf so eine unnachahmliche, meisterhafte Art und Weise in die heutige Zeit übersetzt, und auch so unnachahmlich spannend geredet wird, ist das mir einfach im Gedächtnis geblieben. Das ist schon älter als 20 Jahre. Da haben sie auch früher gute Sachen gemacht. Es ist natürlich erweitert worden, eine ganze Geschichte ist daraus entstanden. Bitte euch einfach, hört gut zu. Und wer Schwierigkeiten mit dem Lesen hat, sieht es dann auf der Leinwand, kann es dann mitlesen. Es hat auch ein bisschen Bilder, so ein bisschen was dazu passt. Und einfach, dass ihr dann einfach wisst, um was es geht. Ich habe es jetzt extra gesagt, am Schluss wird der Text nochmal einblendet, Matthäus 13. Aber es geht jetzt in dem Hörspiel, eben das ist angepasst worden, nicht um eine kostbare Perle, sondern um den wertvollsten Diamant der Welt. Und es reden zwei Personen, das ist der Besitzer von der Diamanten, von dem Diamant, irgendwo in einer Stadt. Es könnte Gott sein. Und der Käufer, der Herr Bendix. Ich bitte jetzt einfach, lasst auf euch wirken. Der Heilige Geist wird reden. Es redet eigentlich schon für sich, aber ich werde dann nachher doch noch etwas dazu sagen.
Der Weinkeller, Herr Bendix.
Riecht man.
Tut mir leid.
Ist man hier ungestört?
Absolut.
Dann nehme ich Platz.
Auf den Überseekisten.
Ruhe gemütlich. Zigarren?
Danke. Ich rauche keine Zigarren im Weinkeller.
Normalerweise pflege ich meine Zigarren auch nicht in einem Weinkeller zu rauchen. Sie erlauben?
Bitte.
Handlungsbevollmächtigte für internationale Diamantengeschäfte.
Ich glaube, das sagten Sie schon draußen vor der Tür.
Hier, bitte.
Was ist das für ein Papier?
Ein Beglaubigungsschreiben vom multinationalen Diamantenkonsortium. Ich verfüge dort über Millionenkredite.
Stecken Sie es ein.
Es ist wichtig für unser Gespräch, Herr.
Mir unerklärlich, was ein Handlungsbevollmächtigter mit einem Beglaubigungsschreiben vom multinationalen Konsortium in der Tasche im Weinkeller eines halbwegs bankrotten Weinhändlers zu finden erhofft.
Eine Bestätigung, Herr.
Eine Bestätigung? Was für eine Bestätigung? Hätte ich Ihnen diese Bestätigung nicht auch hinter dem Verkaufstisch geben können?
Es gibt Dinge, die lassen sich schlecht auf dem Verkaufstisch eines Hinterhofgeschäftes abrollen.
Darum haben Sie mich hinuntergebeten.
In den Weinkeller.
Wo wir nun sind.
Ein beeindruckender Raum, Herr.
Die Menschen hier wohnen so verschieden, wie sie sind, Herr Bendix. Der eine liebt sein Foyer mit alten Gemälden. Ein anderer einen Erker mit afghanischen Läufern. Ich liebe meinen Weinkeller, Herr Bendix.
Ohne Fässer und Flaschen.
Es sind 4 Riesling im Regal, falls Ihnen das entgangen sein sollte. 3 Mosel und einen 70er. Wünschen Sie einen Riesling?
Danke, ich bin im Dienst. Aber wenn Sie mich stattdessen vielleicht einmal zur Mahagoniwand hinüberführen würden, Herr, dieses Holz nimmt sich höchst seltsam aus in einem Weinkeller.
Dann muss ich Sie allerdings bitten, mir dicht hinter den Fersen zu folgen, Herr Bendix, damit Sie nicht auf die Kontaktstellen treten und unnötig den Alarm auslösen.
Ich weiß, Herr.
Von Ihren Wirtschaftsdetektiven, die Sie mir auf den Hinterhof hetzten?
Haben exakte Angaben gemacht.
Massiv.
20 Zentimeter.
Herrliche Ornamente.
Interessiert Sie was Bestimmtes? Ihre Hände tasten auf meine Mahagoni herum, als suchten Sie den Holzwurm.
Die Bestätigung, Herr.
Einer Bestätigung, lieber Herr Bendix, geht eine Theorie, ein Hinweis oder ein Verdacht voraus. Sollten wir uns nicht erst darüber unterhalten?
Einen Verdacht ergaben die jüngsten Recherchen im Stabe meiner Wirtschaftsdetektive. Ihre Bilanzen sind erschütternd, Herr. Ihr Geheimnis umso größer.
Könnte das Ergebnis Ihrer Recherchen nicht vielleicht ein bisschen fantastisch ausgefallen sein, lieber Herr Bendix?
Wenn Sie damit den ungeheuerlichen Verdacht meinen, der aus diesen Recherchen herausgegangen ist, dann gebe ich Ihnen recht. Was Sie hinter diese Mahagoniwand der Welt verborgen halten, ist möglicherweise fantastisch.
Vielleicht darf ich Sie nebenbei einmal darauf aufmerksam machen, dass Ihre Zigarre nicht mehr brennt, Herr Bendix.
Sie sind gütig, Herr.
Sie haben ein gefährliches Spiel unternommen, Herr Bendix. Jetzt fallen die Würfel.
Es wird immer gefährlich, wenn es ums Wertvollste geht.
Es gibt ein Juwel aller Juwelen, Herr Bendix.
Hinter schwarzem Mahagoni.
Dreifach Alarm gesichert.
Versteckt im Tresor und hinter fünffach kugelsicherem Glas, Herr.
Alle Achtung, das Resultat aus dem Kreise Ihrer Detektive ist frappierend. Das Glasschild ist übrigens achtfach kugelgesichert.
Dann könnten wir also die Tarnwand zur Seite schieben, Herr.
Was Sie sehen werden, wird Sie nie wieder so lassen, wie Sie sind, Herr Bendix. Darauf muss ich Sie erst hinweisen, bevor ich Ihnen Gelegenheit verschaffe, Ihre gierigen Augen zu befriedigen.
Bin auf alles gefasst. Habe die Schatzkammern Amerikas, die Weltkonferenzen Japans besucht. Habe auf den Bahamas millionenschwere Steine erstattet. Noch nie in meinem Leben habe ich bereut, zu sehen, was ich sah.
Wer kaufen kann, was er sieht, kann nicht bereuen, was er sieht. Doch jeder Kunde schreit vor Sehnsucht auf, der in mein Juwel hineinblickt.
Wir verlieren Zeit, Herr.
Bedenkzeit.
Können wir?
Es war Ihr Verlangen, den Stein zu sehen. Das werde ich Ihnen vorhalten müssen, wenn Sie sich zu ekeln beginnen vor den herrlichsten Diamanten der Welt. Natürlich können wir.
Sie werden hinter den Überseekisten den Mechanismus auslösen und dann wird sich die Mahagoniwand in die Tiefe versenken.
Wenn Sie dabei etwas zurücktreten könnten.
Wie Sie wünschen.
Die Verriegelungen bewegen sich lautlos.
Elektronisch.
Voll elektronisch, Herr Bendix.
Mein Gott.
Ist was?
Nichts. Meine Zigarre ist auf den Boden gefallen.
Sie zittern, Herr Bendix.
Ein wenig.
Sie wissen, dass Sie jetzt sehr vorsichtig sein müssen, um nicht den zweiten Alarm auszulösen.
Sie haben recht. Die Installierungen in Ihrem Weinkeller haben selbst die kühnsten Erwartungen meiner Kriminalisten übertroffen. Alles beginnt sich zu drehen.
Wände versinken in die Tiefe.
Welten schieben sich auseinander.
Hier, halten Sie meine Hand. Gleich stürzen Sie der Länge nach hin, Herr Bendix.
Welch ein Tresor.
Kein Schweißbrenner der Welt vermag seinen Panzer zu durchdringen.
Und ein Lichtschein rundherum.
Die Zahlenkombination wird an den Schlössern eingetippt. 40-stellig.
Aber was ist denn mit meinen Augen auf einmal? Ich glaube, sie machen nicht mehr mit. Sie spielen ganz sachte verrückt. Meine Augen lassen mich eine Herrlichkeit sehen, die niemand begreifen kann. Wo sind Sie, Herr? Sie sind ja auf einmal nicht mehr da. Sagen Sie, dass das die Wahrheit ist, was meine Augen sehen.
Was Ihre Augen jetzt sehen, ist die Wahrheit hinter achtfach kugelsicherem Glas, Herr Bendix. Und diese Wahrheit, die sich jetzt vor Ihren Augen zu enthüllen beginnt, wird fortan Ihr ständiger Begleiter sein. Auf den Flughäfen von Bagdad und Los Angeles und in der Untergrundbahn von New York. Diese Wahrheit wird Sie begleiten in der Einsamkeit der isländischen Eisstrände und auf den Juwelenkonferenzen der Bahamas. Immer wird Ihr Herz vor Sehnsucht aufschreien müssen nach dem Licht des Diamanten.
Oh, Herr.
Tag und Nacht.
Ich vergehe, Herr. Ihr Juwel macht mich krank vor grenzenloser Schönheit.
Ich schließe jetzt den Tresor und lasse die Wände wieder hinauf.
Ich muss ihn haben.
Ich weiß.
Sofort.
Ich weiß.
Ich kann nicht mehr leben ohne ihn.
Auch das weiß ich.
Bitte, helfen Sie mir. Meine Sehnsucht wächst ins Unermessliche.
Ich habe Sie gewarnt.
Ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Alles, alles, alles. Und alles darüber hinaus.
Ich will nichts darüber hinaus.
Ich pumpe alle Banden an. Ich werde heute Nacht noch die Juwelengeschäfte auf den Bahamas sausen lassen. Millionengewinne, Herr. Bitte, bitte um alles in der Welt. Nennen Sie den Preis.
Alles.
Alles. Wie meinen Sie das? Alles.
Ich will alles, was Sie haben.
Es gibt doch einen festen Preis.
Das ist der feste Preis.
Was ein Mensch besitzen kann, sind lächerliche Millionen, Herr. Keinen Teil vom Wert des Diamanten.
Eden.
Ich alarmiere das Konsortium. Ich nehme einen Milliardenkredit.
Merkwürdig. Immer wollen die Menschen auftreiben, was ihnen nicht gehört, um festhalten zu können, was sie nicht geben wollen.
Es geht nicht, Herr, mit dem, was ich habe.
Es geht nur mit dem, was sie haben.
Ohne Aktien und Häuser, ohne Konsortium und ohne die Juwelen der Bahamas.
Ich gebe ihnen, was sie wünschen.
Und ich schwöre ihnen, alles zu geben, was ich habe. Alles, Herr, alles, alles, alles.
Gut. Dann gehen wir jetzt das durch, was Sie versprechen. Punkt für Punkt und schließen den Vertrag. Sie haben was zum Schreiben?
Ja, natürlich, Herr. Den königlichen Füller. Ein Freundschaftsgeschenk eines Monarchen.
Sie werden den Füller nach unseren Unterzeichnungen nicht mehr Ihr eigen nennen.
Wie Sie befehlen, Herr.
Was tragen Sie an Bargeld mit sich?
78.000 Mark Reisespesen überlasse ich Ihnen, Herr. Fliege ohne Zwischenlandung nach Hause.
Mit dem Beglaubigungsschreiben?
Damit werde ich Ihnen alles beschaffen, was Sie wünschen, Herr. Alles.
Sie missverstehen mich, Herr Bendix. Das Papier ist wohl auf Ihren Namen datiert. Der eigentliche Besitzer jedoch bin ich jetzt. Fortan.
Ja, selbstverständlich, Herr. Ich lege Ihnen das Papier zum königlichen Füller. Hier.
Bitte? Sie sind mit dem Privatflugzeug hier?
Cessna, Spitzenmodell. Ist jetzt Ihnen, Herr.
Aktien?
Thyssen und Shell und ein bisschen VW-Anteil nebenher. Laufen ordentlich. Werden sehen, Herr.
Weiter?
Geschäftshäuser Amsterdam und Ascona, Zürich. 2 Millionen im Jahr.
2 Millionen?
2 Millionen Umsatz.
Ach so.
Ja, das wäre alles, Herr. Ein paar Kleinigkeiten da und dort.
Sie wohnen zur Miete, Herr Bendix?
Ein kleiner Bungalow im Harz. Tut mir leid, Herr, habe ich gar nicht dran gedacht.
Niemand denkt an alles. Sie haben Ihre Familie noch nicht erwähnt, Herr Bendix.
Meine was? Eine Familie lässt sich doch nicht verkaufen, Herr. Frau und Kinder?
Haben Sie mir nun alles versprochen oder nicht? Sie werden mir das Herrschaftsrecht über Ihre Familie überschreiben, Herr Bendix.
Wie soll das zugehen, Herr? Was wird mit meiner Familie geschehen?
Meine Sorge. Und jetzt zum Wichtigsten, Herr Bendix. Ich muss Sie bitten, jetzt auch mit dem Entscheidendsten herauszurücken, bevor Sie zum Füller greifen und den Vertrag unterzeichnen.
Sie haben alles, Herr. Alles, ich schwör's. Das Geld und die Aktien, die Häuser und die Juwelen. Meine Frau und die Kinder. Was fehlt Ihnen noch?
Ihr Leben.
Wo wollen Sie mich haben, Herr? Sagen Sie es, wo soll ich hin?
Zur Familie zurück, Herr Bendix. Sie reisen jetzt nach Hause in den Bungalow und sagen der Familie Bescheid.
Und weiter?
Dann werden Sie die Familie in meinem Auftrag verwalten, Herr Bendix.
Sie schicken mich wieder in mein Haus, in meine Familie zurück, Herr?
Wer spricht denn von Ihrem Haus? Von Ihrer Familie, Herr Bendix. Ich schicke Sie in Ihr ehemaliges Haus, zu Ihrer ehemaligen Familie. Vergessen Sie das nicht. Außerdem werden Sie mir Ihre ehemaligen Geschäftshäuser in Amsterdam und Ascona verwalten. Niemand versteht Ihr Geschäft so blendend wie Sie.
Aber was mache ich denn jetzt mit meinem Geld, Herr? Und mit meinem Gewinn?
Mit Ihrem Geld? Mit Ihrem Gewinn?
Ich meine natürlich Ihr Geld, Herr. Was wird jetzt damit?
Was mit meinem Geld geschehen soll, wird Ihnen schon rechtzeitig mitgeteilt, Herr Bendix. Das lassen Sie nur meine Sorge sein.
Und meine... Verzeihung, Herr. Ich meine Ihre Aktien.
Langsam begreifen Sie es noch, Herr Bendix. Meine Aktien werden verkauft.
Da bliebe noch Ihr Beglaubigungsschreiben vom multinationalen Konsortium, Herr. Es trägt meinen Namen.
Und liegt neben dem königlichen Füller. Zu Ihrer Verwaltung, Herr Bendix. Bitte, stecken Sie es ein.
Danke, Herr. Jetzt habe ich's begriffen.
Dann wollen wir jetzt den Vertrag unterzeichnen, Herr Bendix. Hier, nehmen Sie jetzt meinen königlichen Füller in die Hand.
Ich bin der glücklichste Mensch.
Nicht nur Sie, Herr Bendix. Nicht nur Sie.
Ich möchte nur eins. Lassen Sie mich mein Juwel noch einmal sehen.
Später. Kommen Sie jetzt.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Eindrückliches Hörspiel, wo ganz tiefe Aussagen hat. Das Gleichnis wird also auf eine tiefsinnige Art und Weise erweitert. Ich könnte jetzt fragen, haben sich sicher jetzt natürlich Gedanken gemacht und vielleicht muss man es auch noch ein bisschen verdauen. Das ist ja nicht so, ja, jetzt einfach, man kann gerade weitergehen. Aber ich glaube, es könnte jetzt jeder vielleicht sagen, um was es geht in diesem Hörspiel. Aber es entsteht die Gefahr, dass man das Gleichnis falsch versteht. Also mir ist es auch so gegangen. Es wäre jetzt nicht etwas Neues. Als ich der Ursula Gehrig das Thema für die Predigt schon vor einer Woche dann geschickt habe, habe ich es noch genannt, das Reich Gottes ist nicht gratis zu haben. Passt gut zu dem, was wir hier jetzt gesehen haben. Das ist natürlich nicht ganz falsch, stimmt natürlich auch, aber in dem Gleichnis geht es nicht darum. Es geht um etwas anderes. Es geht eben eigentlich gar nicht in erster Linie um den Preis. Vielleicht einfach nochmals, da muss man sich das überlegen können. Natürlich hat das Reich Gottes seinen Preis. Und wir haben Angst davor, diesen Preis zu zahlen. Klar. Aber Jesus erzählt in seinem Gleichnis eine andere Geschichte. Es geht nämlich um die Freude vom Händler, endlich das schönste Juwel von der Erde gefunden zu haben. Also jetzt in dem, was wir gehört haben vom Herrn Bendix. Oder da geht es um den Diamant. Oder bei Jesus, es geht darum, dass der Händler die kostbarste Perle gefunden hat, die er je gesehen hat. Vielleicht jetzt in Klammern noch ganz etwas anderes, was ich da vorbereitet habe. Habe ich mal nachgeschaut, eben im Griechischen. Ah, spannend. Da gibt es, glaube ich, Ehemänner, die eine Frau haben, die Margret heisst, oder? Mindestens eine ist da, die ich kenne. Und dann kann ich dem Mann nur gratulieren, er hat eine Perle. Weil Margarites heisst auf Griechisch Perle. Ja, das ist nur so ein bisschen Klammer geschlossen, so zwischendrin. Gibt noch andere Perlen eben. Aber es geht eben um die eine, um die schönste Perle von der Welt. Und der hat der Händler gefunden. Und was ist jetzt eben die Aussage von dem Gleichnis? Die Freude. Das ist noch schwierig. Man müsste eigentlich jetzt, auch in dem Hörspiel ist es schwierig, ja dann überzubringen. Man müsste jetzt eigentlich ausrasten vor Freude. Man müsste jetzt da Freudentanz machen, da bin ich irgendwie die falsche Person. Aber die Freude über den Fund ist so riesig gross gewesen, dass es einfach kein Halten mehr gab. Also Jesus will uns damit sagen, dass die Gottesherrschaft, die mit ihm angefangen hat, so schön, so wertvoll, so unfassbar ist, dass die Menschen alles geben, um das Reich Gottes zu zahlen. Das ist die Aussage. Also es ist der Sehnsuchtsort der Menschen. Es gibt nichts Schönes, nichts Gewaltiges, nichts, wo man mehr besitzen will, wenn man das Reich Gottes hat. Dann hat er gesagt, dann wird man sich ekeln vor den Diamanten von dieser Welt. Es ist Dreck. Das will man gar nicht mehr. Es ist nicht unwichtig. Ich müsste jetzt da noch mehr jubeln und so, aber ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Die Frage ist jetzt einfach, deckt sich das denn mit eurem Erleben? Ist es nicht so, dass wir vielleicht jetzt denken, ja, wenn Jesus jetzt von sich selber geredet hätte, dann könnte ich es vielleicht noch verstehen. Also so eine Person, ein Mensch, könnte man ja so lieben und sagen, ja, das ist das Wichtigste. Aber das Reich Gottes oder Gottes Herrschaft oder eben wörtlich die Königsherrschaft Gottes, das kann es doch nicht sein. Das ist doch irgendwie unpersönlich. Das ist doch abstrakt. Denken wir jetzt nur zum Beispiel als Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da geht es ja um eine Person, um die unglaubliche Freude und die Rückkehr vom Sohn. Da sind wir alle dabei und da können wir nachvollziehen, die Freude vom Vater, oder? Und dass der zurückgekommen ist. Aber wieso soll denn die Herrschaft Gottes so eine Freude auslösen? Das ist doch eben, irgendwie ist das für uns nicht so fassbar und noch eben abstrakt. Und dann noch eine Freude auslösen, wo alles hingibt. Alles. Ich finde das einfach so genial, wenn man sagt, alles. Da geht einem ja, hat man ja Gänsehaut, oder? Wenn das alles will man hingeben. Können wir das nachvollziehen? Also es ist so eine Freude, so eine unglaubliche Freude, dass man sogar bereit ist, das eigene Leben hinzugeben, eben alles. Ich tue mal ein bisschen ausholen, einfach um das ein bisschen zu verstehen, warum Jesus das so betont hat. Wir müssen wissen, dass die Juden damals, also auch seine Jünger, eine falsche Vorstellung hatten, wie die Herrschaft von Gott kommt. Vielleicht nicht unbedingt, was das Reich Gottes ist, was die Herrschaft Gottes ist. Über das mit Friedensreich, Reich von der Gerechtigkeit. All das haben sie schon richtig erwartet. Aber wie das es kommt, ist es eine falsche Vorstellung gewesen. Und mit dem Aufstand gegen Rom, dann 30 Jahre nach dem Tod von Jesus, also im Jahr 66 nach Christus, haben die Juden versucht, das Reich Gottes mit Gewalt aufzurichten. Eben die Herrschaft von Rom abzuschütteln und jetzt endlich, dass das Reich kommt. Das haben sie unglaublich erwartet. Und wir wissen ja, es ist gründlich misslungen. Das ist ja voll in die Hose. Der Anfang vom Untergang. Und wenn die Juden schon eine falsche Vorstellung vom Reich Gottes oder vom Kommen vom Reich Gottes hatten, ist das bei uns Christen eben nicht anders. Wir Christen haben auch eine falsche Vorstellung vom Reich Gottes, weil wir das Reich Gottes im Jenseits, im ewigen Leben verortet. Aber die Herrschaft von Gott fängt eben nicht erst dann an, in der Ewigkeit. Sondern die Herrschaft von Gott hat mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus angefangen. Da ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Er hat alle gottfindliche Mächte entmachtet. Sünd, der Tod und auch der Satan, alle sind entmachtet. Alle anderen Mächte sind auf dem Rückzug, weil sie geschlagen worden sind. Sie haben nichts mehr zu melden. Und die Botschaft vom Reich Gottes, die ist so gewaltig, oder? Es gibt viele Christen, die einfach Angst haben, wenn dann der Antichrist kommt und. Was hat der Antichrist zu melden? Jesus ist der Sieger. Also wir müssen nicht Angst haben vor dem Antichrist und seinem Reich. Wir gehören doch, wenn wir zu Jesus gehören, zu seinem Reich. Also die Schlacht ist geschlagen. Also ich finde das ganz wichtig, dann merkt man plötzlich, wie einem eine Freude aufkommt. Also die Herrschaft Gottes ist dort, wo Jesus herrscht. Und schon jetzt, also nicht erst dann irgendwann in der Ewigkeit, sondern schon jetzt herrscht Jesus. Und wer das erkannt hat und wer den Preis von der Aufgabe von seiner Autonomie zahlt hat, eben indem er sein Leben Gott zur Verfügung stellt, der gehört zu Jesus und er steht unter der Herrschaft von Gott. Und wer Gott dient, verhaltet sich gerade eben umgekehrt wie die Welt. Zum Beispiel im Reich Gottes, ihr kennt das von Jesus, der Diener ist im Reich Gottes der Herrscher. Das lässt uns ja manchmal schon leer schlucken, aber es geht ja weiter. Zum Beispiel an einem Christ geht es nicht darum, so reich wie möglich zu werden. Oder die Macht an sich zu reissen. Oder sich unendlich zu vergnügen. Wenn man das Herrschaftsrecht abgeht an Jesus, dann geht es nicht mehr darum. Das ist ganz einfach. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Der Herr Bendix hat es ein bisschen lang gebraucht, bis er es begriffen hat. Ja, es gehört alles. Dem Weinhändler. Und wir müssen es auch begreifen. Alles, was wir sind und haben, gehört Gott. In der Herrschaft von Gott geht es um Folgendes, wie es der Paulus gegenüber den Judenchristen definiert hat, wo sich um Essensvorschriften gestritten haben. Römer 14, Vers 17. Es geht mir eigentlich um den zweiten Teil. Eben Essensvorschriften ist jetzt wahrscheinlich weniger das Problem, aber ich lese es gleich noch den Vers an, wo er schreibt, wo Gottes neue Welt beginnt. Das ist eben das Reich Gottes. Mit einer kommunikativen Übersetzung. Wo Gottes neue Welt beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Und jetzt kommt's, es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen. Wörtlich Gerechtigkeit. Und dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Um das geht es im Reich Gottes. Also um etwas ganz anderes, als was die Weltmenschen suchen. Wer also auf Gott stoßt und auf seinen Lebensentwurf für unser Leben und merkt, dass es einen Gott gibt, der das Beste für uns will. Vielleicht auch nochmal in Klammer. Eben in der Bibel geht es nicht einfach nur ums Individuum, um den Einzelnen. Wir sind natürlich schon auch einzeln natürlich angesprochen, aber es geht immer um die Gemeinde Gottes, um das Reich Gottes, um die Menschen, die zum Reich gehören. Immer im Plural. Wer also auf seinen Lebensentwurf für unser Leben stoßt, dann merkt, dass es einen Gott gibt, wo das Beste für unser alles Leben will. Und der unserem Leben einen Sinn gibt. Einen echten Sinn, wo es sich lohnt, dafür zu leben. Und wer merkt, dass er, also Gott, sogar nach einem Leben, wo sich nach Gerechtigkeit und Frieden ausrichtet, dass Gott uns dem Mensch als Erbe das ewige Leben schenkt. Ja, der wird doch alles dran setzen, das Reich Gottes überzukommen. Also das heisst, ins Reich Gottes hineinzukommen. Und das geht nur, weil Jesus unser Schuldproblem mit seinem Tod am Kreuz gelöst hat. Wir dürfen eintreten. In der Bergpredigt hat Jesus darauf aufmerksam gemacht. In Matthäus 7, Vers 13 und 14 hat er gesagt, geht durch das enge Tor. Entschuldigung. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit. Und ebenso der Weg dorthin, der ist breit. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, eben zum Reich Gottes, ist eng und der Weg ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Aber eben diejenigen, die ihn finden, den Weg. Und Jesus ist ja auch die Türe. Die den Weg finden, also die Jesus findet, geben alles, um dort hineinzukommen. Weil das Schönste, das Unbeschreiblichste wartet auf uns. Oder eben wie im Gleichnis, sie geben alles, um die kostbare Perle überzukommen. Die Freude darüber ist einfach zu gross. Also endlich habe ich es gefunden. Und sie ist eben zu gross, um nicht alles herzugeben, nur um sie zu besitzen. Und darum bitte ich euch, ergreife doch die Gelegenheit. Ergreifen sie wirklich. Schenket euch Jesus ganz. Stellt ihr ihm euch ganz zur Verfügung. Und dann nimmt er euch an. Wir gehören ihm. Und damit eben schon jetzt zur Herrschaft von Gott. Wir dürfen schon jetzt die kostbarste Perle besitzen. Darum lönt uns alles, was er uns anvertraut hat, in seinem Sinn verwalten. Also alle Güter, alle Begabung, einfach alles. Alles. Ja. Und dann wird die Freude an Gott, über das Reich Gottes, über Jesus, über Geschwister, die einfach eures Leben bestimmen. Es wird übersprudeln, denn er hat uns freigesetzt, mitten in einer Welt von Ungerechtigkeiten, wo man sich ja wirklich manchmal an den Kopf langt, was da abgeht. Da hat er uns freigesetzt, in diese Welt hinein, um ihm zu dienen, in seiner abbrechenden Königsherrschaft. Das ist der Sinn von unserem Leben. Und wir dürfen dazugehören. Ich habe es nicht aufgeschrieben, ich glaube, aber ich muss es gleich noch sagen. Sonst ist, glaube ich, allen klar, mal, wenn dann Jesus wiederkommt und eben dann sichtbar wiederkommt, dann wird das sichtbar, was jetzt schon in der unsichtbaren Welt passiert ist. Das wissen wir, das glauben wir, darauf vertrauen wir. Und darum ist einfach unsere Freude jetzt schon so riesengroß. Amen.